Du kennst das sicher. Man beobachtet Situationen, in denen die äußere Fassade einfach absolut perfekt stimmt.
Mhm. Wo wirklich jede Regel penibel eingehalten wird.
Genau. Die Etikette ist makellos, das Image glänzt. Aber naja, wenn man dann genauer hinsieht, spürt man plötzlich, dass da im Kern etwas gewaltig nicht stimmt.
Ja, dass diese ganze Perfektion eigentlich nur dazu dient, eine tiefe Kälte oder sogar Ungerechtigkeit zu überdecken.
Und genau da setzen wir heute in unserem Deep Dive an. Wir nehmen uns nämlich einen Text vor, der fast 2000 Jahre alt ist.
Matthäus, Kapitel 15.
Exakt. Und wir betrachten den heute durch eine extrem faszinierende philosophische Brille.
Um genau zu sein, durch die Brille des Philosophen Jürgen Habermas. Wir schauen uns nämlich an, wie ausgerechnet so eine alte biblische Erzählung uns heute helfen kann, hochkomplexe, moderne Probleme zu verstehen.
Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum sollte mich das interessieren? Also, es geht hier absolut nicht um eine verstaubte Theologiestunde.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht um wirklich brandaktuelle Fragen. Es geht darum, wer in unserer Gesellschaft eigentlich dazugehört und wer systematisch ausgeschlossen wird.
Und darum, wie Institutionen oft völlig blind für echtes Leid werden, weil sie sich so krampfhaft an ihre eigenen Regeln klammern.
Genau. Und wir werden sehen, warum gerade die Stimmen, die uns im Alltag vielleicht am meisten nerven, oft die allerwichtigsten sind. Also, lasst uns das mal aufschlüsseln. Wie steigen wir am besten in diese Geschichte ein?
Wir müssen uns zuerst die Struktur ansehen. Die Geschichte verbindet nämlich zwei völlig unterschiedliche Szenen, quasi wie so ein Scharnier.
Okay.
Der Text beginnt mit einer theoretischen, fast schon akademischen Debatte über Reinheit und Verunreinigung.
Mhm.
Und direkt danach, also quasi als Härtetest für diese Theorie, folgt eine extrem dramatische, reale Begegnung an einer echten Grenze. Die Theorie wird also sofort in die harte Praxis geworfen.
Verstehe. Aber bevor wir zu dieser Konfrontation an der Grenze kommen, müssen wir dieses Fundament verstehen. Welches Konzept wird da am Anfang verhandelt?
Da geht es um eine regelrechte Revolution dessen, was uns als Menschen eigentlich rein oder unrein macht. Jesus spricht da mit den Pharisäern.
Und da geht es nicht um Händewaschen, oder?
Nein, null. Es geht dabei überhaupt nicht um Hygiene. Also nicht darum, Bakterien abzuwehren. Es geht um eine religiös-ethische Verunreinigung.
Okay. Und was ist da die Kernaussage?
Die zentrale radikale Aussage lautet: Nicht das, was von außen in den Mund des Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt.
Also böse Gedanken, Lügen, Gewalt?
Genau. Denn das kommt aus dem Herzen.
Da müssen wir, glaube ich, direkt mal einhaken. Denn historisch wird sowas ja oft völlig falsch verstanden.
Ja, absolut. Wir müssen hier sofort ein massives Missverständnis ausräumen. Man darf diesen Text auf keinen Fall plump antijüdisch lesen.
Also nicht das befreite Christentum gegen das gesetzliche Judentum?
Exakt. Die Pharisäer waren ernsthafte, hoch angesehene Gelehrte. Diese Debatte ist eine intensive, innerjüdische Auseinandersetzung.
Wir sind ja hier in einer Zeit, in der das Judentum enorme Krisen durchlebte.
Richtig. Das Matthäus-Evangelium wurde nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 geschrieben.
Das war ja quasi der absolute Super-GAU für die damalige Identität.
Absolut. Der Tempel. Das Zentrum des Glaubens, der war einfach weg. Die drängende Frage war also, wie leben wir jetzt richtig vor Gott?
Wie bewahren wir unsere Identität, wenn alles in Trümmern liegt?
Genau, und die Pharisäer versuchten, diese Identität durch ganz genaue alltägliche Reinheitsrituale zu bewahren. Jeder Esstisch sollte quasi wie der Altar im Tempel sein. Das war eine echte Überlebensstrategie.
Also wenn Jesus dann sagt, dass es nicht auf das Händewaschen ankommt, greift er keine sinnlosen Regeln an?
Nein, er fordert eine hochsensible theologische Bewältigungsstrategie heraus. Er nennt seine Kritiker da auch blinde Blindenführer.
Was damals bestimmt eine extrem harte Polemik war.
Ja, das war eine sehr scharfe innerjüdische Kritik.
Um das mal ins Heute zu holen. Das ist doch im Grunde so, als würde man heute sagen: Es nützt dir überhaupt nichts, wenn du penibel darauf achtest, nur ethisch korrekte Bioprodukte zu kaufen, deinen Müll perfekt zu trennen und den Jutebeutel dabei zu haben.
Mhm.
Aber wenn du danach ins Büro gehst und deine Mitarbeiter tyrannisierst, dann bringt das alles nichts. Die äußere Fassade der moralischen Korrektheit stimmt absolut, aber das Herz, also der Kern deines Handelns, ist völlig verdorben.
Das ist eine hervorragende Analogie. Weil sie exakt den Kern dieser theologischen Bewegung trifft. Der Text personalisiert die moralische Verantwortung auf eine unglaublich radikale Weise.
Man kann sich also nicht hinter dem richtigen Milieu verstecken.
Genau. Du kannst dich nicht hinter Symbolpolitik verstecken. Wenn der Text vom Herzen spricht, meint er in der biblischen Sprache nicht einfach nur Emotionen.
Also kein romantisches Gefühl?
Nein. Das Herz ist damals das absolute Kontrollzentrum des Menschen. Der Ort, an dem Denken, Wollen und Entscheiden zusammenlaufen.
Das heißt, wenn wir diese Bio-Kaffee-Analogie weiterdenken, richtet sich die Kritik gegen ein komplettes System, das sich nur um die Oberfläche kümmert. So eine Art Checklisten-Moral.
Ganz genau. Es ist eine scharfe Kritik an Institutionen oder auch Unternehmen, die sichtbare Regelverstöße unglaublich hart bestrafen, aber völlig blind sind gegenüber struktureller Gewalt.
Oder gegenüber Machtmissbrauch und mangelndem Mitgefühl.
Richtig. Wer äußerlich alles richtig macht, aber innerlich von Verachtung geprägt ist, steht laut dieser Logik viel tiefer in der moralischen Schuld als jemand, der mal ein Ritual verpasst. Die Fassade wird hier komplett eingerissen.
Okay, diese Theorie der inneren Reinheit steht jetzt also im Raum. Und dann macht die Erzählung ja etwas Geniales. Sie testet diese Theorie sofort in der harten Realität.
An einer echten Grenze, ja.
Jesus zieht in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Das liegt im heutigen Libanon.
Er bewegt sich also geografisch und symbolisch an den Rand. Raus aus der Komfortzone, rein in Richtung des Fremden. Und dort trifft er auf eine Frau.
Und wie diese Frau im Text genannt wird, ist ja total entscheidend für alles, was danach passiert, oder?
Ja, Matthäus nennt sie bewusst eine kanaanäische Frau.
Obwohl das historisch gar nicht so ganz passte, oder?
Andere historische Berichte aus dieser Zeit würden sie einfach syrophönizisch nennen, was die korrekte geografische Bezeichnung gewesen wäre. Aber hier wird absichtlich der alte, historisch extrem aufgeladene Begriff kanaanäisch gewählt.
Warum? Was ändert dieses eine Wort?
Es ruft sofort die uralte, jahrhundertelange Geschichte der Feindschaft ab. Wenn man damals Kanaaniter hörte, dachte man an die alten Feinde aus dem Alten Testament.
Die das Land bewohnten, bevor Israel es einnahm.
Ganz genau. Sie ist in dieser Geschichte nicht einfach nur eine Ausländerin, die irgendwie nach dem Weg fragt. Sie ist die absolute Repräsentantin des radikal Anderen, des historischen Feindes.
Als würde man in einer Geschichte aus dem Kalten Krieg betonen, dass jemand aus dem tiefsten Sowjetrussland kommt.
Ja, das baut sofort eine enorme Spannung auf.
Und diese Frau ist ja verzweifelt. Sie ruft laut um Hilfe, weil ihre Tochter schwer leidet, von einem Dämon geplagt wird. Und jetzt passiert das, wo es wirklich interessant wird, aber eben auch wahnsinnig unbequem.
Weil Jesus, schweigt.
Genau. Er ignoriert sie. Er sagt zuerst einfach gar nichts.
Und wir dürfen nicht übersehen, wie die Jünger reagieren. Die sind nämlich massiv genervt von ihr. Sie fordern Jesus auf, schick sie weg, sie schreit uns hinterher.
Die Jünger verkörpern hier quasi die typische institutionelle Reaktion.
Absolut. Sie wollen das Problem nicht lösen, sie wollen es verwalten.
Sie sind wie das mittlere Management, das einfach nur will, dass die Störung aufhört.
Genau, sie wollen ihre Ruhe haben. Die Frau stört die Ordnung, also muss sie weg.
Aber das Schlimmste kommt erst noch. Als Jesus dann endlich spricht, ist er unglaublich hart.
Ja, er sagt, er sei nur für die verlorenen Schafe Israels da. Seine Mission ist also exklusiv.
Und dann fällt dieser Satz, bei dem man beim Lesen wirklich zusammenzuckt. Er sagt, es sei nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Warte mal, stopp. Er nennt sie einen Hund. Der historische Jesus vergleicht eine verzweifelte Mutter mit einem Hund. Wie ist das nicht einfach blanker Rassismus?
Das ist genau der Schockmoment, den der Text beabsichtigt. Wir dürfen diese Härte wirklich nicht weichspülen.
Okay.
Es geht hier nicht um modernen biologischen Rassismus, sondern um eine eiserne theologische und heilsgeschichtliche Hierarchie. Jesus repräsentiert in diesem Moment die absolute Grenze der damaligen Heilsordnung.
Die Kinder sind Israel und die Hunde.
Genau, das war damals ein gängiger Begriff für Heiden, also diejenigen außerhalb des Bundes. Der Text romantisiert das überhaupt nicht. Jesus löst die Grenze nicht in einem sentimentalen Moment auf.
Er tröstet sie nicht sanft, sondern zieht eine harte Linie in den Sand.
Ganz genau.
Das ist schon brutal. Sie wird in einem Raum konfrontiert, der sie eigentlich konzeptionell völlig ausschließt. Sie hat überhaupt kein Anrecht darauf, dort zu sein.
Und genau deshalb ist das, was sie als nächstes tut, so außergewöhnlich. Sie muss in einem System argumentieren, das eigentlich gegen sie designt ist.
Ihr Konter ist einfach brillant. Sie ist nicht still, sie lässt sich von dieser Beleidigung nicht abweisen. Sie sagt, Ja, Herr, doch auch die Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.
Wahnsinn, oder? Sie dreht sein eigenes Argument komplett um.
Was ist da die genaue Mechanik dahinter?
Naja, sie fordert nicht ein, plötzlich das Kind am Tisch zu sein. Sie sagt nicht, deine Regeln sind alle falsch, mach mich jetzt sofort gleichberechtigt.
Sie argumentiert innerhalb seines restriktiven Bildes.
Genau. Sie akzeptiert die Rangordnung scheinbar, aber sie findet genau darin den Raum für Erbarmen.
Sie sagt quasi, selbst in eurer Ordnung, wo ihr Vorrang habt, ist doch so viel Überfluss da, dass für mein leidendes Kind noch ein Krümel übrig sein muss.
Richtig. Sie knackt das System von innen. Und daraufhin lobt Jesus ihren großen Glauben und heilt die Tochter. Er ändert buchstäblich seinen Kurs wegen ihr.
Was mich zu der Frage bringt, was genau ist hier eigentlich ihr Glaube?
Es ist offensichtlich kein bloßes Fürwahrhalten von theoretischen Lehrsätzen. Es ist eine unglaubliche Mischung aus Unterordnung und enormem Widerstand.
Demütig, aber nicht sprachlos.
Bittend, aber nicht selbstvernüchternd. Sie zwingt die Institution, in diesem Fall repräsentiert durch Jesus, das menschliche Leid vor die theologische Regel zu stellen.
So, und das ist jetzt genau der Punkt, an dem wir den Bogen in unsere heutige Zeit spannen müssen. Die Geschichte ist historisch faszinierend. Aber wie hilft uns das heute, wenn wir über Einwanderungspolitik, Gesundheitssysteme oder Bürokratie streiten?
Hier kommt jetzt der Philosoph Jürgen Habermas ins Spiel.
Genau, den hatten wir ja im Intro erwähnt.
Dieser alte Text lässt sich nämlich wunderbar in die Sprache der sogenannten öffentlichen Vernunft übersetzen.
Okay, erklär mir das mal, als wäre ich 5. Wie funktioniert das in der Praxis? Was ist diese öffentliche Vernunft?
Stell dir vor, wir diskutieren darüber, ob Geschäfte am Sonntag geschlossen bleiben sollen.
Okay.
Du kannst dich im modernen Bundestag nicht hinstellen und sagen, wir müssen Sonntag schließen, weil Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat.
Richtig, das ist rein religiöse Sprache. Der Atheist sagt dann, ist mir egal, was dein Gott sagt, ich will einkaufen.
Genau. Die Sprache ist in einer pluralistischen Gesellschaft nicht für alle bindend. Also musst du dieses religiöse Gebot in öffentliche Vernunft übersetzen.
Okay, wie mache ich das?
Du musst den Kern der Idee so formulieren, dass ihn jeder nachvollziehen kann. Du sagst dann, wir müssen den Sonntag schützen, weil Arbeitnehmer ein Recht auf Erholungszeiten haben und Familien einen gemeinsamen Tag brauchen.
Verstehe. Das ist die Übersetzung. Die theologische Idee bekommt einen universellen gesellschaftlichen Sinn. Und wie übersetzen wir jetzt die Geschichte der kananäischen Frau?
Die zentrale Einsicht lautet hier, jede legitime gesellschaftliche Ordnung, jeder Staat, jede Bürokratie muss sich zwingend daran messen lassen, ob sie reale Verwundbarkeit wahrnimmt.
Und ob sie Korrekturen durch die Stimmen der Ausgeschlossenen zulässt.
Exakt. Die Frau fordert Anerkennung durch eine praktische Vernunft des Erbarmens. Habermas sagt ja nicht, dass wir alle Grenzen abschaffen sollen. Wir brauchen Regeln und Strukturen.
Das betrifft ja wirklich jeden, der heute in einer riesigen Unternehmensbürokratie oder in einem Krankenhaus arbeitet.
Ja.
Wenn die Unternehmensrichtlinie eine echte Krise ignoriert, wenn das System sagt, Computer sagt nein, aber vor dir steht ein Mensch, der leidet.
Genau das ist der Punkt. Diese Strukturen verlieren sofort ihre moralische Legitimität, wenn sie den Leidenden prinzipiell abweisen.
Das heißt, wenn ein System so starr wird, dass es blind für das Leid wird, ist es nicht mehr legitim. Und um das hier ganz klar zu sagen, wir ergreifen bei diesem Thema hier keine politische Partei.
Nein, natürlich nicht.
Wir geben lediglich neutral wieder, was die Analyse unseres Materials zeigt. Und diese Analyse sieht diese Geschichte als eine tiefgreifende Kritik an jeder Logik, die Hilfeleistung nur an kulturelle Nähe oder dem richtigen Pass bindet.
Die laute, hartnäckige Artikulation von Leid ist eine absolut legitime Form der öffentlichen Intervention. Auch wenn sie stört.
Okay, aber wenn das alles so perfekt zusammenpasst, warum streichen wir dann nicht einfach den ganzen religiösen Überbau? Also Dämonen, Messias, Heilsgeschichte.
Und machen daraus eine glatte, säkuläre Moralmetaphor.
Genau. Warum behalten wir nicht einfach die schöne Botschaft?
Das ist eine verlockende Idee, aber hier stoßen wir auf das Problem des sogenannten diskursiven Synkretismus.
Warte. Diskursiver Synkretismus? Das musst du erklären. Das klingt so, als würde man alle möglichen Zutaten in einen Mixer werfen, um einen moralischen Smoothie zu machen.
Das ist wirklich ein perfektes Bild. Synkretismus bedeutet genau das. Man nimmt verschiedene Überzeugungen und mixt sie zu etwas Neuem zusammen.
Ein bisschen Jesus, ein bisschen Buddha, ein bisschen Menschenrechte.
Genau. Am Ende wollen ja alle nur nett zueinander sein. Aber wenn wir diesen Smoothie machen, verlieren wir den ganz spezifischen Geschmack, die eigentliche Kraft der ursprünglichen Geschichte.
Okay, dann lass uns doch mal die Zutaten einzeln probieren. Was ist zum Beispiel mit den antiken Stoikern? Die sagten doch auch, es kommt auf das Innere an.
Ja, aber das Ziel war ein völlig anderes. Der Stoiker strebt nach Apathie, nach der völligen Affektkontrolle. Das Leid der Welt soll ihn nicht aus der Bahn werfen.
Er baut also eine Festungsmauer um seine Emotionen. Aber diese Geschichte von Jesus sagt doch das genaue Gegenteil. Du musst die Zugbrücke runterlassen.
Richtig. Es geht um Barmherzigkeit, nicht um Unerschütterlichkeit. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Und wie ist das im Buddhismus? Da gibt es doch dieses tiefe Mitgefühl.
Absolut. Die Haltung der Frau resoniert da extrem stark. Aber im Buddhismus fehlt die Idee einer messianischen Erlöserfigur, die durch ein plötzliches historisches Wunder eingreift.
Was ist mit dem Islam? Da gibt es das Konzept des barmherzigen Gottes.
Ja, das ist im Islam elementar. Aber in unserer Geschichte ruft die Frau Jesus ganz spezifisch als Sohn Davids an. Das ist eine christologische Anrufung.
Sie appelliert nicht an ein Karma, sondern gezielt an den jüdischen Messias.
Genau. Diese spezifische historische Tiefe geht sonst verloren.
Und unsere modernen Menschenrechte? Da brauchen wir doch gar keinen Messias.
Menschenrechte argumentieren universal juristisch. Du hast Rechte, weil du ein Mensch bist. Punkt. Das ist enorm wichtig. Aber der Text von Matthäus argumentiert theologisch narrativ. Er erzählt eine packende Geschichte von Macht, Glaube und Wundern.
Das heißt, wenn wir versuchen, das Religiöse einfach wegzustreichen, machen wir die Geschichte eigentlich flacher?
Genau das ist die Gefahr. Wenn wir das biblische Herz nur noch mit Küchenpsychologie übersetzen, verliert es seine Wucht.
Und Jesus' Sendung zu den Schafen Israels?
Ist eben mehr als nur eine antike Metapher für moderne In-Group-Out-Group-Dynamiken. Wir würden sonst die echte historische Verwurzelung ignorieren.
Das theologische Vokabular gibt der Sache also überhaupt erst die Zähne. Es ist nicht nur eine hübsche Geschenkverpackung.
Exakt. Selbst ein säkularer Philosoph wie Habermas verlangt keine Entleerung der religiösen Sprache. Er erkennt einen sogenannten Bedeutungsüberschuss.
Ein Bedeutungsüberschuss?
Ja, das Einbrechen von etwas Göttlichem in unsere starren, selbstgemachten menschlichen Grenzen. Das gibt dem Text erst seine normative Kraft. Es ist mehr als nur seid netter zu Ausländern.
Puh, Wahnsinn. Lass uns das noch einmal zusammenziehen. Wir sind gestartet bei der Kritik an diesen perfekten moralischen Fassaden. Bio-Kaffee und das verdorbene Herz.
Wir haben gesehen, wahre Verunreinigung kommt von innen.
Von da aus sind wir an diese extrem ungemütliche historische Grenze gereist. Wir haben beobachtet, wie Jesus und eine Frau aus einem eigentlich verfeindeten Kulturkreis hart miteinander ringen.
Eine Frau, die das System von innen knackt.
Und schließlich sind wir bei der tiefen gesellschaftlichen Frage gelandet, an welchen Symbolen und Richtlinien wir eigentlich festmachen, wem wir helfen.
Und wer eigentlich mitreden darf, wenn es unangenehm wird.
Ganz genau. Und das ist der Punkt, den du, der uns gerade zuhört, als echten Kompass für deinen Alltag nutzen kannst. Wenn du heute Abend die Nachrichten schaust oder auf der Arbeit mit Bürokratie kämpfst.
Achte mal darauf, wo nur eine moralische Fassade gewienert wird.
Ja.
Wo verwalten Institutionen eigentlich nur ihre eigenen Regeln, sind aber völlig blind für das tatsächliche Leid direkt vor ihrer Nase.
Dieser alte Text gibt dir das Vokabular, um das zu durchschauen.
Und es gibt noch einen letzten, wichtigen Gedanken.
Genau. Den möchte ich dir zum Schluss mitgeben. Überleg mal beim nächsten Spaziergang. Denk in die Jünger in dieser Geschichte. Sie wollten diese Frau nur wegschicken, weil sie laut war und ihre bequeme Ruhe störte.
Sie war einfach nur nervig für das System.
Und das wirft für mich eine extrem unbequeme Frage auf. Was, wenn die Stimmen und die Menschen, die wir in unserem eigenen Alltag am ehesten als bloße Störung empfinden, was, wenn genau das diejenigen sind, die den größten blinden Fleck unserer eigenen moralischen Integrität aufdecken könnten. Denk da mal drüber nach. Danke, dass du diese Gedankenreise heute mit uns gemacht hast.